JKatz, den kritischen Film-Podcast und Ad Films, den Podcast der Viennale, denn da sind wir gerade. Ich bin Christian Eichler, hi, und bin hier mit Patrick Holzapfel.
Hallo.
Und Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, und wir sind nochmal auf dem Filmfestival in diesem Jahr und es ist mit, glaube ich, das heimeligste und freundlichste, was ich so in diesem Jahr bisher erlebt habe, denn Patrick, ja, die Viennale hat uns eingeladen, hier mal von zu berichten und du steckst voll hier mit drin in der Organisation, oder? Man sieht dich auf den Gängen vor den Kinos, in Interviews und
auf
so weiter.
Auf den Postern leider nicht, aber das kommt dann noch.
Ja, da bin ich eigentlich enttäuscht, dass ich da nicht abgebildet bin. Nein, also ja, so ist es. Meine Jobbeschreibung ist Content Research and Texts in einer Reihenfolge, die man sich selber zusammenbauen kann.
Und klingt wichtig.
Ja, es ist vielleicht nicht so wichtig, aber es ist sehr viel.
Ja.
Zum Ausgleich.
Ja.
Genau, und du, beziehungsweise die Viennale, hat uns auch eingeladen, um hier mal vom Festival zu berichten. Ich bin jetzt 3 Tage da, Lukas, du bist die nächste Woche noch da und wir machen einfach ein paar Folgen, wir schauen mal, wie viele. Und Patrick, ihr macht auch einen Podcast und da ist dann diese Folge auch mit im Feed. Also falls ihr euch jetzt wundert, hey, wer sind die, das versuchen wir jetzt zu erklären.
Genau, wir machen auch einen Podcast Ad Films. Der besteht eigentlich aus Gesprächen, die ich führe mit Gästen. Das heißt, ich habe mit den Kuratoren der Retrospektive und Kuratorinnen der Retrospektive gesprochen. Dieses Jahr Amos Vogel gewidmet im Filmmuseum. Und außerdem mit Filmgästen, das heißt, Mia Hansen-Löwe wird dort sein, die Zürcher Zwillinge. Und dann schauen wir mal, wen ich bekomme. Aber ungefähr 5, 6 werden noch während des Festivals entstehen.
Die haben wir heute beim Frühstück auch gesehen.
Ganz genau, die saßen 2 Tische weiter und ich habe gedacht, oh, da sitzen 2 Menschen, die sehen fast exakt gleich aus, aber haben noch trotzdem ein paar Unterschiede. Das sind doch wahrscheinlich die Zürcher Brüder.
Das werden die doch wahrscheinlich sein. Falls ihr jetzt den Feed von Ad Films hört, wir haben uns ja schon vorgestellt, aber ich bin Christian Eichler, Filmpodcaster aus Deutschland. Lukas, du bist Filmkritiker. Wir machen zusammen Katz, den kritischen Filmpodcast, der eigentlich jede Woche kommt. Da sprechen wir über aktuelle Releases und dann machen wir auch noch Special-Formate, in denen wir uns länger mit Regisseuren, Regisseurinnen und so weiter beschäftigen. Und wir merken jetzt, wir sind wirklich in Wien, denn hier fährt gerade ein, was ist das, Porsche Cayenne an uns vorbei.
Jetzt ist er weg. Man sieht, das ist keine arme Stadt, auch an den Fuhrparks, die herumkutschiert werden.
Und wir sind hier gerade vorm Metro Kino Kulturhaus. Patrick, was ist das? Für uns Uneingeweihte?
Das Metro Kino Kulturhaus ist also 1 von 5 Kinos, die bei der Viennale bespielt werden. Und in diesem Kino findet im regulären Betrieb, also das ist das offizielle Kino des Filmarchiv Austria. Da seht ihr auch das Schild. Also ihr seht es, wir, also hier, der Hörer nicht.
Wenn ihr hier wärt, würdet ihr es auch sehen.
Ja, genau. Und das Filmarchiv Austria ist vor allem für die Bewahrung und das Zeigen von österreichischer Filmgeschichte zuständig.
Und vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen erklären, was die Viennale eigentlich ist. Denn es ist ja einerseits ein Publikumsfestival, andererseits gibt es keinen Wettbewerb. Also unterscheidet sich schon von anderen Festivals und ist natürlich ein super Festival, um so auch Sachen, die man vielleicht auf anderen Festivals gerne gesehen hat, aber man hat keine Chance hinzufahren, alle so nachzuholen. Also Lukas, als wir so darüber geredet hatten, was wäre denn cool, wenn es auf der Viennale laufen würde, was für Filme fand ich denn zum Beispiel in Cannes und Venedig super oder würden dich noch interessieren? Dann haben wir so irgendwann gemerkt, ja, die sind eigentlich fast alle hier so.
Das war, glaube ich, auch das, wie Patrick, als wir uns das erste Mal über dieses Festival unterhalten haben, mir das schmackhaft gemacht haben. Wir haben uns auf dem Filmfestival in München getroffen und du hast gesagt, was machst du denn hier? Komm doch lieber nach Wien. Warum?
Ja, es ist sozusagen die ein bisschen weniger von Marktzwängen beherrschte Variante eines solchen Best-of-Festivals, kann man sagen. Hier ist schon, sagen wir, die Kinobegeisterung oder Cinephilie ist größer geschrieben als jetzt in Hamburg oder München oder in dieser Art Festival, weil einfach das Sponsorenaufkommen hier ist nicht so groß. Es gibt eine größere Idiosynkratie in der Auswahl der Filme. Es ist total eigentlich an eine Person tatsächlich, die Eva Sanchorci, unsere Direktorin, ist letztlich die alle Filme auswählt. Also es gibt ein Team, das da sie berät,
ja,
aber eine Person wählt aus. Und ja, also wie ist das eigentlich so entstanden, kann man sagen, dass das eigentlich ein sehr kleines Festival war bis zu den 90er Jahren und dann kam hier auch unter anderem Werner Herzog mal für ein paar Jahre und hat das ein bisschen versucht zu erweitern, zu vergrößern, hat dann internationale Gäste eingeladen, die er halt aus seinen Filmen es sozusagen kannte oder mit denen er schon gearbeitet hat. Und danach kam Alexander Horvath sehr schnell und der hat das dann richtig, also angezogen hier, was die Internationalität betrifft, was diesen cinephilen Gestus betrifft. Das waren richtig, auch den amerikanischen, waren sehr viele Hollywood-Sachen dann plötzlich da. Und als er dann wegging, kam Hans Hurch und der hat das Festival extrem geprägt. Also wir sind heute immer noch ein bisschen auf Hans Hurchs Festival, der vor ein paar Jahren dann leider sehr tragisch verstorben ist oder plötzlich in den Vorbereitungen zum Festival. Und jetzt sind wir im dritten Jahr von Eva San Giorgi, die von einem Festival in Mexiko, Ficunam, gekommen ist, um das hier zu leiten, und eine Italienerin in der Schiene oder in dem Spirit von Hans Hurch weiterführt, mit ein bisschen mehr Weiblichkeit auf der einen Seite, ein bisschen mehr Interesse auch an anderen Festivals auf der anderen Seite.
Ja. Das war witzig, weil wir waren ja bei der großen Eröffnungsveranstaltung dann später auch im Rathaus und da sprach mich dann auch die Schwester von Hans Hurch an und wir haben kurz bei einer Zigarette auch so gesprochen über das Festival und so, und das ist ein Gefühl, also ich finde das witzig, weil wir sind jetzt vorgestern irgendwie gekommen und schon jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne so ein paar wichtige Gesichter hier, ich habe Namen schon gehört, man trifft sich mal wieder, also ich finde, es hat eine sehr familiäre Atmosphäre, die Stimmung ist so total positiv, alle haben total Lust und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, alle freuen sich sehr, dass es jetzt wieder so richtig losgegangen ist, also man hat das richtig so gespürt, dass irgendwie letztes Jahr unter Corona-Einschränkungen und sowas zwar auch stattgefunden hat, aber jetzt so das Mal ist, wo es wieder so richtig losgeht.
Ja, also es ist auch, es ist so, dass es in der Stadt große Akzeptanz hat. Wir müssen natürlich auch sagen, es ist ein extremes Publikumsfestival. Das heißt, das ist ein Festival für das Publikum gemacht. Zum Beispiel das Gartenbaukino, das große Einzahlkino hier mit 700 irgendwie und ich weiß nicht, 780 Plätzen oder so, ist eines, und das ist frisch renoviert worden, und das ist ein Kino, da wird schon auch programmiert, so dass da viele Leute hingehen. Also es gibt so ein paar Filme, die sind uns wichtig, die zeigen wir dann da, auch wenn wir wissen, die werden vielleicht nicht ganz voll, aber eigentlich geht es darum, dass da auch ein bisschen ein großes Fest des Kinos stattfindet. Und die Stadt bietet das einfach auch an um diese Jahreszeit. Ich finde, Wien ist am schönsten im Oktober. Also es ist Wahnsinn mit den Bäumen und alles. Und es ist meistens schönes Wetter. Also wir sitzen auch jetzt draußen, wie man an den Autogeräuschen hört. Ja. Und es geht. Also es ist nicht super warm, aber es regnet hier sehr selten Ende Oktober.
Warum ist Wien so filmverrückt?
Ja, das ist natürlich immer schwer genau zu sagen. Ich glaube, das hat ein bisschen mit eben der Geschichte hier zu tun, mit der extremen Stärke von den Institutionen wie dem Filmmuseum, dem Österreichischen Filmmuseum, die über Jahre, gerade in den 70er Jahren, 80er Jahren schon so ein Fundament gelegt haben und dann an den beiden Männern, und das kann man bewusst so stehen lassen, als Männer, weil das ist bei denen schon sehr ausgeprägt gewesen oder ist es immer noch im Fall von Alexander Horvath und eben Hans Hurch, dass da so eine richtige Hardcore-Cinephilie ist. Und ja, es hat vielleicht auch damit zu tun, dass hier Dinge wie die Oper und das Theater auch immer noch sehr groß sind. Das ist so ein bürgerliches Ding. Es ist auch ein bürgerliches Ding, auf die Biennale zu gehen. Da machen wir keinen. Man sieht schon viele, die gehen vielleicht daran, das gehört irgendwie dazu. Man geht zweimal im Jahr da halt hin und oder also sind auf zwei Filme und zieht sich schön an und dann geht man wieder nach Hause. Das gibt es hier auch. Und trotzdem hat das Kino dadurch so einen Underground-Faktor, finde ich zumindest, im Vergleich eben zur Oper, die total touristisch auch vor allem ist.
Es ist witzig, dass du jetzt die zwei Männer angesprochen hast. Was ich toll fand, als wir bei der Eröffnung waren, wo L'Evénement ja gezeigt wurde, der ja in Venedig auch schon sehr erfolgreich gelaufen ist, da waren nur Frauen auf der Bühne. Also der erste Mann, der auf die Bühne kam, war der das Pult dann am Ende weggetragen hat. Und das fand ich schon ganz interessant zu sehen. Also es ist hier vielleicht auch deswegen so ein bisschen anders als andere Filmfestivals, oder? Gerade.
Ja, also wir, da kann ich in der Wir-Form sprechen, wir versuchen uns nicht darüber zu definieren, dass das jetzt praktisch einen weiblicheren Einschlag hat, sondern es ist einfach eine größere Offenheit. Es gibt ja nicht nur eine größere Offenheit für weibliche Positionen, sondern eine größere Offenheit für südamerikanische Positionen, für also spanischsprachiges Kino zum Beispiel, das eigentlich sehr reich ist und in anderen Festivalkontexten oft ein bisschen unter den Tisch fällt. Es gibt ein großes, eine größer werdende Aufmerksamkeit für osteuropäische Positionen, die hier aufgrund der geografischen Nähe eigentlich sein sollten, aber auch jahrelang sehr stiefmütterlich behandelt wurden.
Kannst du uns noch was sagen so zur Programmierung? Wie siehst du so, dass, also das haben wir in vielen Festivals gesehen, dass jetzt so alles Mögliche dann auch, also dass wir bei Cannes zum Beispiel das Gefühl hatten, wir können irgendwie gar nicht sagen, der Wettbewerb ist diesmal so und so oder die Stimmung des Weltkinos ist gerade so und so, weil im letzten Jahr war es ja ausgefallen und hat sich einfach so viel angesammelt, dass wir Filme wie Benedetta oder French Dispatch da hatten, von denen wir alle schon ewig lange gehört hatten, so ungefähr. Gab es einen Fokus bei der diesjährigen Programmierung hier?
Ja, es gibt so bestimmte Themen, die immer wieder vorkommen. Ich habe das Gefühl, für Eva ist sehr wichtig die Idee von Coming of Age, die Idee, junge Leute auf der Leinwand zu sehen, mhm, und es auch zu verbinden mit Erziehung, Bildung. Es gibt einige Positionen, wo das ganz klar zur Sprache kommt. Zum Beispiel in dem Film Futura von unter anderem Pedro Marcello und Alice Rohrwacher. Mhm. Es sind zentrale Filme im Programm, die werden deswegen gezeigt. Das andere ist der Umgang mit Geschichte und Erinnerungskultur, insbesondere Filme, die mit Materialien arbeiten, die schon irgendwie vorgefunden waren. Das geht von bekannteren Positionen wie Sergej Losnica oder sowas bis zu jungen Filmemacherinnen, jetzt im Fall von Esquirlas, das ist ein Film, den wir allen immer sehr empfehlen, ein junger argentinischer Film, der wahnsinnig toll von einer unfassbaren Katastrophe in so einem Ort erzählt, wo ein Militärkomplex explodiert ist, neben einer Stadt in Argentinien, mhm, 1995, und die Stadt war wie unter Beschuss von den Bomben, die dann da explodiert sind. Und das hat diese Filmemacherin, als sie 12 Jahre alt war, gefilmt mit einer Videokassette oder Videokamera und hat das jetzt sozusagen in einen Film gemacht, wo sie dann noch andere Archivaufnahmen eingebaut hat und über das politische Versagen auch nachdenkt. Das ist ein wahnsinnig toller Film, genau.
Lukas, was ist dein Eindruck bisher? Erst ist ja für uns die erste Viennale. Wie ist der Vibe?
Ja, das ist eine interessante Frage. Mein erster Eindruck war natürlich, alles liegt relativ nah beieinander und man merkt auch, wie es so ein bisschen in die Stadt hinausfliegt und wie es das prägt. Man läuft den Leuten, die irgendwas hier bei diesem Film machen, über den Weg. Man hat das Gefühl, das strahlt so ein bisschen aus. Ich finde, das ist immer ein wichtiger Faktor. Bei manchen Festivals hat man das Gefühl, die sind dann reduziert auf eigentlich vielleicht zwei Orte. Wenn man in das Kino direkt geht, okay, ab und zu hängt mal ein Plakat in der Stadt, aber Wien scheint jetzt gerade doch auch von diesem Gefühl für Film so ein bisschen übernommen worden zu sein und auch dieses Gefühl von Höflichkeit und diesem Kontrast, den Patrick vielleicht so angedeutet hat, fand ich ganz interessant, dass man hier das Gefühl hat, alles strahlt eine gewisse Geschichte aus und die Filme sind dann doch in weiten Teilen sehr weit in der Gegenwart und die Kinos sind so ein bisschen ein Ort, der sich davon abhebt. Aber ich fände ganz spannend, noch mal ein bisschen weiter zu fragen, was hättest du denn gesagt, war vorher so die Tendenz der Berlinale im Allgemeinen, der Viennale, Verzeihung, also wofür steht dieses Festival? Wenn man mal sagen würde, das ist die Viennale, dann würdest du sagen, das ist ein cinephileres Best-of oder gibt es da noch andere Grundtendenzen, Grundpositionen, die du so beschreiben würdest?
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein politisches Festival. Also es wird schon so programmiert, dass es werden politische Positionen gesucht in Filmen und die werden auch ausgestellt. Es ist ein, das habe ich auch ein bisschen angedeutet schon, es ist schon ein dezidiert internationales Festival. Es wird versucht, Positionen aus der ganzen Welt eigentlich zu finden. Es ist ein Festival, das in der Filmkultur verortet ist. Also Cinephile ist vielleicht so ein Begriff, da werden einige denken, was soll das eigentlich? Also ich bin da selbst eigentlich...
Ja, ich wollte gerade sagen, man ringt da manchmal ein bisschen mit.
Aber ihr seid ungefähr so die größten zwei Cinephilen, die ich kenne, aber ich kann trotzdem...
aber gerade das sorgt doch für die Unsicherheit.
Genau, ja. Das ist dann so, ja.
Ja, aber es ist ja eigentlich in der Filmkultur verhaftet, heißt auch, also eine Kultur, die Film als Kunst begreift erstmal und nicht als erstes als Wirtschaftsgut, was ja legitim ist, wenn das so gemacht wird und auch der größere, mächtigere Markt letztlich ist oder der Impuls für das Kino auch ist.
Und der auch nicht nur ein Interesse an politischer Verwertbarkeit, an Agitprop vielleicht hat, genau, sondern auch immer hofft, dass Kunst so was genuin Eigenes, einen eigenen Raum vielleicht schafft, genau, halt.
Aber wenn du mich so fragst, muss ich auch sagen, das ist, glaube ich, eine Frage, die wir uns auch extrem stellen und wo man auch merkt, das kommt alles so ein bisschen ins Wackeln aufgrund der ganzen Situation mit Streaming, mit all diesen, mhm, Sachen, wo jetzt schon nochmal klar hinterfragt werden muss und was wir auch versuchen zu machen, was ist eigentlich ein Festival heute? Was soll das eigentlich leisten? Macht es eigentlich Sinn, zum Beispiel auf Premieren zu setzen? Ist das eigentlich wirklich noch, mhm, zeitgemäß, ja, wenn die Filme, also man weiß ja zum Teil auch gar nicht mehr, welche Filme wo überhaupt noch starten. Es ist zum Teil unglaublich schwer, Filme zu bekommen, die zum Beispiel bei Amazon Prime laufen oder, mhm, oder bei Netflix. Das ist sehr, sehr schwer. Da sind die Deals kompliziert für so ein Festival wie hier, genauso wie für Cannes. Mhm. Das ist,
aber ein Film wie Annette wird ja trotzdem gezeigt. Ist das dann schwierig, sowas auszuhandeln? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, es ist schwierig insofern, dass es die rechte Lage ist einfach schwierig. Da kommt zum Beispiel bei Annette war uns sehr lange unklar, wann die Premiere, also wann der auf Amazon Prime kommt, dass er auch in Österreich eigentlich legal empfangbar ist, weil er war in den USA schon im August.
Mhm.
Dann haben wir eigentlich den Film schon abgehakt, weil wir dachten, okay, der ist dann weltweit verfügbar.
Den hat dann eh schon jeder zu Hause gesehen.
Genau. Und das ist ja auch theoretisch sehr leicht möglich, in dem Moment, wo er auf die US-Plattform kommt. Mhm. Aber bei uns ist halt wirklich dieses österreichische Ding noch irgendwie wichtig. Ja.
Ein österreichisches Ding, Elefant im Raum, will ich trotzdem einmal kurz angesprochen haben. Wir hatten ja gerade den Rücktritt von Sebastian Kurz. Wie ist da, wenn auf einmal sowas von so einer politischen Tragweite passiert, kurz bevor man ein Filmfestival, das auch ja politisch ist, irgendwie beginnt, wie ist das so hinter den Kulissen? Hat man das Gefühl, da muss man nochmal drauf reagieren? Wirft das irgendwas um?
Kann man das überhaupt
genau,
noch?
Ich wollte es einfach mal angesprochen haben.
Ja. Ich habe immer den Eindruck, dass also diese Themen, also es gibt hier auch in Österreich, in Graz ist das im März oder April, je nachdem, Ende März, Anfang April, ein Festival, die Diagonale. Das ist das Festival des österreichischen Films. Dort spielen diese nationalen politischen Dinge eine viel größere Rolle. Bei der Biennale geht es schon eher um internationale Kontexte, was Politik betrifft. Und man kann dem, dann kann auch sagen, man versteckt sich vielleicht ein bisschen hinter dem, weil das ist dann immer so ein bisschen, weißt du schon, Weltfrieden und so, es ist dann immer so ein bisschen hinter was zu verstecken. Aber gleichzeitig, aufgrund der Filme auch, die hier natürlich laufen, ist halt so ein Potpourri an verschiedenen politischen Konflikten, dass es nicht genau passen würde, wenn wir uns jetzt auf so nationale Krisen fokussieren würden.
Man denkt universeller.
So kann man's sagen.
Lass uns doch vielleicht mal über den Eröffnungsfilm kurz sprechen von Audrey Diwan, L'Evénement, ein Film über eine junge Frau, die in den, wenn ich richtig gerechnet habe, wahrscheinlich Ende 50er oder 60er, Anfang 60er, in Frankreich an der Uni ist, Literaturwissenschaften machen möchte, oder die Aufnahmeprüfung steht auf jeden Fall noch bevor oder eine wichtige Prüfung, und dann findet sie raus, dass sie schwanger ist, und man hat auf einmal fast das Gefühl, wir schauen einen Film, in dem sich jemand an einem totalitären Regime oder sowas bewegt und auf einmal zum Systemfeind oder so geworden ist, beziehungsweise zur Systemfeindin. Auf einmal traut sie sich das kaum anzusprechen bei ihren Freundinnen, weil sie sofort weiß, wenn sie schwanger ist, es gibt keine Möglichkeit der Abtreibung, eigentlich legal in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit.
Das ist kaum denkbar.
Dann ist es, genau, es ist fast nicht denkbar. Dann ist es eigentlich vorbei mit dem Studium, und dann wenden sich eben auch Freunde, Freundinnen von ihr ab, und das hatten wir vielleicht auch ein bisschen das Gefühl. Dann haben wir vielleicht etwas erwartbare Stationen in einem Film dieser Art. Wir haben ja zum Beispiel zu dritt eine Folge gemacht zur rumänischen Neuen Welle bei 4 Monate. Wie genau der
Film? 3 Wochen, 2 Tage?
3 Wochen, 2 Tage, genau. Vielen Dank. Ist es ja auch ein Film mit der Thematik, wo wir verschiedene Stationen kennen, und Never Really, Sometimes Always zum Beispiel ist ein Film. Ich will auf keinen Fall sagen, so, diese Filme sind alle gleich oder sowas, aber auf jeden Fall ein Thema, das natürlich heutzutage immer noch total wichtig ist, auch wenn wir uns die politische Situation in Polen zum Beispiel anschauen oder auch in den USA. Und genau, mich würde interessieren, Lukas, wie hast du den Film wahrgenommen?
Ich fand ihn nicht unbedingt schlecht, aber ich hatte meine Probleme mit dem Film. Ich finde, das beschreibst du eigentlich ganz gut, dieses Gefühl des Totalitären. Es gibt da eine Stilentscheidung, die uns zeigt, wie diese Figur plötzlich isoliert wird, wie sie von allem abgetrennt ist, und das ist das Spiel mit Unschärfe. Ein Teil des Bilds ist immer verdeckt eigentlich, oder zumindest verliert es sich in der Unschärfe, und dann ist entweder nur unsere Hauptfigur sichtbar oder nur alles andere. Und so zeigt man eben da durchgängig in eigentlich einem stilistischen Mittel, hier hat eine Trennung, ein Bruch zwischen ihr und der Welt stattgefunden. Und das hat natürlich eine gewisse Schlagkraft, würde ich mal sagen. Also man empfindet durchaus natürlich mit, man merkt, wie man getrennt von der Welt und von anderen Erfahrungen ist. Aber das ist natürlich auch ein Blick, der sich dann ein bisschen abnutzt, insofern, dass er durchstiegen ist, dass diese eine Empfindung, die das auslöst, dann einmal da ist, und dann hat man das Gefühl, man wartet auf so einen weiteren ästhetischen Bruch, eine Weiterverarbeitung des Ganzen. Ich fand ihn auf keinen Fall schlecht. Ich finde, der hatte schöne einzelne Momente. Es gibt irgendwie immer mal wieder irgendwie interessante Kompositionen in den Bildern. Das ist natürlich viel mit Handkamera gedreht und viel so soll so eine Nähe auch suggerieren, die vielleicht nicht immer so da ist, die von der eben irgendwie erzählt wird. Aber ja, ich habe so ein bisschen mit dem gehadert letztlich. Ich fand den dann im Schluss, glaube ich, recht durchschnittlich. Aber und ich glaube, Patrick, dir ging es in Teilen auch so, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir haben uns ja schon so ein bisschen über den Film unterhalten.
Genau, also ich nicht nur in Teilen, also ich würde fast komplett unterschreiben, was du gesagt hast. Ich finde an dieser Stelle spannend, wie man sozusagen, also weil ich jetzt immer über das Festival gesprochen habe, sozusagen, das ist jetzt ein Eröffnungsfilm, das heißt, damit setzt man ja irgendwie was.
Ja, absolut.
Und das ist hier immer, finde ich, spannend, weil es ist ja so, dass dieser Eröffnungsfilm vor eigentlich einem nur geladenen Gästen erstmal läuft. Es ist jetzt so, seit 2 Jahren, dass er auch um 21 Uhr in allen Kinos wiederholt wird. Das ist eine Sache, die ich sehr willkommen heiße, weil es kann ja nicht sein, dass ein Festival fürs Publikum ist und beim Eröffnungsfilm sitzen nur Sponsoren und geladene Gäste.
Brillante Stars wie wir beide.
Genau. Und da finde ich eben spannend, was das eigentlich für Notwendigkeiten da gibt. Also was, der Film muss ja, kannst du da jetzt den Film zeigen, den du ganz wichtig findest? Wahrscheinlich nicht, weil
Einführungsfilme sind oft Kompromisse.
Genau.
Das hat man bei jedem Festival.
Genau, das ist ein Cannes ganz extrem zum Teil, ja, wobei dieses Jahr Annette war ja eigentlich eine ziemlich heftige Aktion für einen Eröffnungsfilm.
Absolut.
Ja. Also das ist ja die totale Ausnahme, weil die letzten Jahre waren in Cannes.
Ja, weil da aber auch eine bestimmte Position mit bestimmten Darstellern zusammenkommt und so. Das ist ja auch eine Ausnahme.
Berlinale ist fast immer ein Witz. Also Berlinale denkt man ja manchmal fast, man braucht eigentlich gar nicht hingehen zum Eröffnungsfilm. So.
Ja, aber es gibt ja auch schon Cannes-Beispiele, die dann 2 Jahre später erst irgendwo im Fernsehen verheizt werden oder so. Also
es ist ja schade eigentlich. Also ich finde das auf einer gewissen Ebene schade, weil man natürlich schon was machen könnte, aber gleichzeitig, da ist man halt irgendwie gefesselt. Und in dem Film, der ja auch in Venedig, ich habe jetzt nicht alle Filme aus Venedig gesehen, aber es gilt ja so ein bisschen als Kompromissentscheidung, dass das der Sieger in Venedig war. Die Jury war sich nicht ganz klar und dann kommt das dabei raus. Ich glaube, es wurde einigermaßen akzeptiert. Und ja, ich kann jetzt inhaltlich gar nicht so viel mehr sagen, weil ich fand das eigentlich wirklich gut auf den Punkt gebracht, was Lukas gesagt hat.
Ja, ich fand nochmal ganz schön eben diese Totalität, die da gezeigt wird, ohne dass es tatsächlich... Also und dass dann doch die Solidarität wieder durch die Fugen irgendwie durchkommt und es möglich ist, dann aus dieser Situation irgendwie rauszukommen, ob es halt ein positives oder negatives Ende hat, muss man dann selber sehen. Das fand ich nicht schlecht und ich habe jetzt auch so gesagt, ja, Polen und sowas, aber auch in Deutschland haben wir immer noch auch diesen Paragraph und es könnte sein, dass unter der Ampel eventuell da auch mal was passiert, dass man sich besser über Abtreibung und so weiter informieren kann. Das sehen wir natürlich auch ganz stark in diesem Film. Man weiß gar nichts eigentlich, sondern es ist eine Zeit vor Internet und vor irgendwas. Also du kannst wirklich nur einen Arzt fragen. Ich glaube, sie guckt im Telefonbuch, wo noch jemand ist und geht mal hin und hofft, dass man dann da ein Medikament verschrieben bekommt und so. Diesen leicht solidarischen Aspekt fand ich dann noch ganz interessant. Ja.
Ich glaube, einen Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, es ist auch so ein merkwürdiges Gefühl für Klasse, die sich durch den Film zieht.
Weil es auf einem Anja Ernaux-Roman auch passiert.
Genau, die halt irgendwie vom Land kommt und ich fand aber auch so ein bisschen merkwürdig, despektierlich, ihr droht dann Traktor fahren. Das ist so der Abgrund, das ist die Fallhöhe, die uns suggeriert wird und es ist im Kern dadurch ein irgendwie sehr liberaler Film, der sehr stark von dieser Aufstiegschance durch Bildung träumt und der auch gar nicht ein Gefühl dafür hat, könnte es vielleicht irgendwie anders sein, sondern der erstmal die Welt, wie sie ist, annimmt. Und das fand ich interessant, aber das beschränkt natürlich auch, wie man von dieser Welt erzählen kann, natürlich.
Darf ich kurz fragen, wie ihr das haltet, weil wir sind jetzt 3 Männer... die über diesen Film sprechen und ich glaube schon, dass vielleicht ein bisschen mehr von dem Explosionspotenzial politisch, was der Film hat, natürlich schon was sehr Feministisches ist.
Natürlich.
Und da ist immer die Frage, finde ich, wie gehen wir damit um, als jetzt diese 3 Männer, die wir sprechen, nicht, dass wir nicht über diesen Film sprechen sollen, da bin ich nicht der Meinung, also wir können natürlich über diesen Film sprechen, aber einfach, ich versuche immer dann nochmal diese...
Was wäre die andere Perspektive?
Ja, ja, genau, weil ich frage mich jetzt, was jetzt da wäre, wenn da jetzt hier eine Frau auch sitzen würde, ob das nicht ein bisschen einen anderen Blick gibt darauf, was eigentlich der Film oder auch der Roman in dem Fall macht.
Mit Sicherheit, natürlich kann man das... kommt es dann darauf an, wahrscheinlich, was für eine Frau hier mit sitzen würde und so weiter und wie sie das sieht. Natürlich gibt es das einen anderen Blick und ich versuche es schon normalerweise bei Katz in der Gästinnenauswahl so ein bisschen zu berücksichtigen, halt nicht nur immer so die gleiche Perspektive darauf zu haben, aber darüber sprechen kann man, glaube ich, schon. Was ich noch vielleicht sagen wollte, der Film, dass man hätte sich ein drastischeres Ende vielleicht auch eventuell wünschen können oder so. Ich habe mit jemandem danach darüber geredet und ich dachte aber so, eigentlich finde ich ganz gut, wie es aufgelöst war, weil es so zeigt, diese Person könnte auch meine Oma sein, meine Tante oder sowas. Es könnte eine Geschichte sein, die wir hier sehen, die einfach, nachdem die passiert ist, niemandem jemals erzählt wird. Also Dinge, die quasi Frauen zustoßen oder vielleicht auch Frauen, die wir in unserem Leben haben oder sowas, von denen wir einfach gar nichts wissen, weil sie dann quasi am Ende so totgeschwiegen werden. Und deswegen finde ich auf jeden Fall den so als Diskursbeitrag auf jeden Fall ganz spannend, den Film, aber in seinen formalen Einstellungen vielleicht nicht so super interessant.
Ja, man hat vielleicht auch das Gefühl, es ist eine bestimmte Art des europäischen Arthouse-Kino. Mit der Handkamera nah an die Menschen herangehen. Das ist in den letzten Jahren auf Festivals sehr präsent gewesen. Und es ist jetzt in dieser Hinsicht nicht vielleicht eben ein innovativer Film, oder? Dass der ästhetische Mehr- und Neuwert nicht gänzlich abwesend, aber sicher nicht die zentrale Strahlkraft dieses Films ist. Ich glaube, darauf kann man sich wahrscheinlich einigen.
Also ich kann euch sagen, dass wir sehr lange Memoria als Eröffnungsfilm wollten, aber da Apichapong nicht hier sein konnte als Gast und Tilda Swinton auch nicht, wurde umgeswitcht auf diesen. Das ist also die Anwesenheit eines Gastes ist dafür entscheidend, dass ein Film Eröffnungsfilm sein kann.
Ja, und auf jeden Fall, also trotzdem eine ganz gute Wahl. Also sie setzt auf jeden Fall mal eine Duftmarke am Anfang und Leute sind danach auf einer Party und fragen sich, okay, wie sollen wir das jetzt eigentlich verarbeiten? Worüber wollen wir eigentlich reden? Das finde ich ganz gut.
Das war tatsächlich auch der Kontrast, der mich irgendwie gefreut hat. Leute strömen aus diesem Film über menschliches Leid, über Elend und müssen dann zu den Häppchen, den Schnittchen und zum Buffet. Das ist die Art von Nebeneinanderstellung, die mir irgendwie immer dann gefällt. Also so, wie sich der Film in dem Moment in der Welt fortsetzt. Ich weiß nicht, ob an diesem Abend viel darüber geredet worden ist, aber wenn, dann stelle ich es mir sehr interessant vor.
Lass uns doch vielleicht mal als drei Männer über einen Mann reden, nämlich Terence Davies, denn der spielt eine ganz wichtige Rolle hier auf dem Festival und ich hatte ihn gar nicht so stark eigentlich auf dem Schirm und es dauert ja auch immer zwischen seinen Filmen eine relativ lange Zeit. Er ist schon ein recht besonderer Regisseur, oder?
Ja, ein ganz, einer der herausragenden britischen Regisseure, wenn nicht sogar der herausragende britische Regisseure der letzten 30, 40 Jahre, kann man schon sagen. Also es ist das britische Kino wird ja gerne so ein bisschen abwertend betrachtet, also das wirklich national sich mit britischen Themen auch beschäftigende britische Kino. Das hat ja die Ursprünge mit schon in der Truffaut hat er mal irgendwie abwertend sich geäußert. Das ist natürlich eigentlich ein Schwachsinn, weil es gibt sehr, sehr tolle Positionen aus Großbritannien auch. Und er ist ein spannender Regisseur aus der Liverpooler Arbeiterklasse, der in eine Familie mit 10 Kindern geboren worden ist und angefangen hat, schon sein Leben hat sehr schwierig angefangen. Es ist so, dass sein Vater war ein ganz gewaltvoller Mensch, er hat da nicht so viel mitbekommen von dem und aber seine Geschwister waren davon alle schon extrem geprägt, weil er war sehr jung, er ist glaube ich der Jüngste. Und als er gestorben ist, dann der Vater. Und er ist schwul und hat irgendwann eben angefangen mit dem Kino so eine Erinnerungsarbeit zu betreiben. Es sind fast immer Filme, die sich eben mit dieser Vergangenheit beschäftigen, vor allem am Anfang seiner Karriere.
Ja, ich würde sagen, es gibt ja vielleicht zwei Phasen, über die man sprechen könnte.
Genau.
Dann, ja.
Das ist die für mich stärkere Phase, in der er sozusagen sein Familienporträts gestaltet, Menschenporträts, eine sehr, sehr eigene Bildsprache entwickelt, die ist sehr einmalig. Das gibt es nicht so oft im Kino, dass jemand wirklich, wo man das Gefühl hat, der findet da was ganz Eigenes.
Ja, wie würdest du die beschreiben?
Naja, das Klischeewort, ich glaube, wir hatten das mal bei Kiarostami neulich schon, ist poetisch. Das ist immer so eine Sache. Ich würde sie elegisch bezeichnen. Er malt kleine Gemälde. Einer seiner Filme heißt Distant Voices, Still Lives. Und Still Lives ist auch ein guter Ausdruck. Also man hat so diese Einstellungen, die schon die Essenz von Konflikten und von Emotionen beherbergen. Er ist sehr nah an Musik gebaut. Es gibt sehr viel Musik in seinen Filmen, sowohl volkstümliche Musik aus England, wie auch Oper, große klassische Musik. Er ist ein großer Bruckner-Verfechter zum Beispiel. Ja, also so.
Und später kommt dann, glaube ich, noch so eine große Literarizität hinzu, oder? Man hat das Gefühl, da ist man dann nah an tatsächlich geschriebener Poesie, an Lyrik, also jetzt nicht an Bildlyrik, sondern an tatsächlich sprachlicher, an Texten und an Literaten selbst, die werden dann immer wieder Gegenstand auch der Film hier Benediction, über den wir jetzt vielleicht gleich sprechen, ist ja ein im weitesten Sinne vielleicht ein Biopic, wenn man zu solchen Begriffen greifen möchte, über einen Dichter. Und ich habe das Gefühl, das ist ihm wichtig, nah an den Texten in irgendeiner Form zu sein und zu gucken, wie das Kino eine unreine Qualität bekommt im Austausch mit diesem anderen Medium, mit dieser anderen Form eben.
Also ja, das ist tatsächlich, es gibt ja diesen, ich glaube Alain Badiou hat das mal formuliert, dass Kino eine Bastardkunst ist, also die sich an allen anderen Künsten bedient, und bei ihm sieht man das sehr, sehr stark eben an Musik und Literatur, und wenn man vielleicht prosaische Literatur sogar noch von Lyrik trennt, hat man noch ein Element mehr, und das ist bei ihm alles irgendwie, er bedient sich da.
Genau, unser neuer Film geht um Siegfried Sassoon, der mir kein Begriff war. Englischer Poet, der sehr kritisch auch mit der englischen Regierung war im Ersten Weltkrieg, wo ja sehr, sehr viele Menschen, wie wir wissen, gestorben sind und dann auch in diesen Gedichten das sehr klar geschrieben hat. Und wir genau folgen dem einerseits erstmal einen Weg in ein Krankenhaus oder eine Anstalt eher, wo er therapiert wird eigentlich in so langen, vielen Gesprächen. Also er ist natürlich erstmal dann da noch vor seinen Vorgesetzten und so weiter, nachdem er so einen öffentlichen Brief geschrieben hat und so. Und dann, genau, begleiten wir ihn durch sein Leben, seine Liebschaften und sehen dann auch immer wieder nicht Sprünge in die Gegenwart ungefähr, aber auch einfach in die Zukunft, wo er dann schon ein alter Mann ist, von Peter Capaldi gespielt, und so ein bisschen auf sein Leben zurückschaut. Und zwei große Themen da sind einerseits dieses Verabschieden der ganzen Freunde in den Krieg und in die Katastrophe, und das andere diese ja auch Art von schwuler Kultur, die es damals gab. Das fand ich interessant, wie das in dem Film gezeichnet wird, dass man das Gefühl hat, so diese Homosexualität ist eigentlich so ein offenes Geheimnis. Eigentlich jeder weiß das, man hat verschiedene Liebschaften, man ist in den Salons, man betrügt sich, man spannt jemandem wen aus und ist dann aber dann mit dem zusammen am Ende, als der einen dann wieder fallen lässt und so weiter. Und was ich interessant fand bei der Bildsprache hier ist, das Ganze, ob man das geführt hat, diese Charaktere stoßen fast mit dem Kopf oben an die Leinwanddecke so dran. Also ganz viele Szenen fangen an, ohne dass wir irgendwelche Establishing Shots oder sowas haben, sondern wir sind eigentlich immer schon direkt im Salon vor dem Bücherregal, und es ist ein Talk hier. Also es wird eigentlich die ganze Zeit geredet, wir haben eigentlich ganz viel Shot Reverse Shot und dann so richtig Banter, und der Film ist sehr witzig, finde ich, in vielen Teilen und sehr eloquent und verspielt eigentlich darin, fand ich, ja.
Ja, es gibt einen Film, das ist ein Film, der hat dann nachher kein Außen mehr eigentlich. Man hat sich so in diese Salons auch zurückgezogen vor der Welt. Man hat im ersten Drittel des Films diesen Krieg, der sehr präsent ist, der als Archivmaterial sich über die Dinge legt, und man hat das Gefühl, dann geht der Poet hin und entzieht sich der Welt. Er zieht sich zurück in genau diese Orte, diese fast so ein wenig so adelig, aristokratisch aufgeladenen Orte, in der man so bestimmte Rituale vollzieht. Man ist im permanenten Konflikt miteinander, man ist wahnsinnig narzisstisch, man ist auch bösartig zueinander, man empfindet Freude daran, dass jeder Satz ein Florett eigentlich ist, dass man dem anderen so entgegenschleudert. Und ich glaube, in dem Moment, in dem der Film in diesen Modus schaltet, in dem er eigentlich zu einem Stillman-Film irgendwie wird, da hat er mir doch sehr gut gefallen. Also ich hatte schon Spaß daran, und mir gefiel auch dieser Stillstand, der dann plötzlich passiert, dieses Gefühl, wir merken, dass da ein ganzes Leben vergeht dadurch, dass eigentlich nichts mehr passiert, sondern dass man, so wie man im eigenen Leben oft so im Moment ist, dass man gar kein Vorher und Nachher mehr hat, so die Zeit so vorbeigleitet. Dann ist da noch eine Liebschaft, dann ist da noch ein Salonstückchen, und dann sind
stimmt, auf einmal sein auch Sohn sagt irgendwann zu ihm, lots of people live in the moment, you live in eternity eigentlich.
Ja, und das ist ein ewiger Moment. Und es ist aber auch eine Bitterheit, die da nachher dran liegt. Also er ist kein großer Poet, das war mein Eindruck von dem, was wir an Lyrik dann eben vorgetragen bekommen. Das bekommt ein gewisses Gewicht, weil es einfach mit Geschichte verwoben ist. Aber das Gewicht kommt vielleicht manchmal dann eher von der Geschichte als von der Sprache. Das kommt eher von der Zeugenschaft, von der Feststellung, hier sterben Menschen und werden Worte, und die Worte sind vielleicht alles, was von ihnen bleibt. Wir haben am Ende eine Montage von verblassenen Gesichtern, und das ist diese ganze Lyrik, die ja hier auch den diesen Trailer der Viennale hier stellt, erzählt eigentlich von Zurückerinnerung und von Vergänglichkeit, und die Worte sind irgendwie so, da ist keine große Schwere drin, sondern die sind da und sind dann wieder weg und erzählen auch vom Verschwinden permanent. Ich habe halt nur das Gefühl, da wo dieser Film sich den größeren Fragen der Dramatik annimmt, wo er diese Last der Zeit nicht nur in kleinen Gesten zeigen will, sondern wirklich einfach das Gewicht auch auf dem Zuschauer abladen will, da vergreift er sich vielleicht manchmal ein
wenig im Ton. Wo er so Archivmaterial als Projektion nimmt und dann die Charaktere darin so einbettet.
Da bekommt ein sehr klassisch erzählter Film auch auf einmal so einen modernistischen Gestus. Da will man auf einmal brechen mit der Logik, weil sonst könnte er auch so ein relativ klassischer Historienfilm sein. Aber manchmal hat er dann Überblendungen, hat er fast so Folien, die über die Dinge liegt, die plötzlich so eine ganz andere Tonalität bringen, die mich jedes Mal überrascht haben, die mich nicht gestört haben, aber die ich jetzt auch nicht für einen großen Kunstgriff halte zumindest. Wie ging es dir denn mit dem?
Hatte ich gerade schon kurz angesprochen. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand das ganz schön, wie das erzählt war in diesem Hin und Her. Irgendwann kam so bei mir der Punkt, als es die nächste Liebschaft gab, die gar nicht mehr eingeleitet wird. Also er ist dann schon mit dem nächsten zusammen und dann sehen wir nochmal
so
diese große
Übergänge, ja.
Trennung und dieses Banter und so. Und dann dachte ich irgendwann so, okay, jetzt wäre es vielleicht auch mal an der Zeit, den Film irgendwann zuzumachen oder irgendwann mal auf eine Aussage hinzubringen oder so. Also da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, dass mich das ein bisschen ermüdet hat vielleicht geistig was.
Es ist nicht unbedingt ein Film, der jetzt unbedingt sofort auf einen bestimmten Punkt drängt, sondern es ist auch ein Film vieler Abschiede.
Und ich war so ein bisschen daran erinnert, als würde man vielleicht so eine ganze Staffel einer Serie sehen oder so. Es war jetzt ganz starkes Schauspielkino und die haben mir aber auch alle eigentlich gut gefallen in ihrem suffisanten so Gegenüberstehen und sich gegenseitig fast so Battle-Rap-mäßig fertig machen. Also da hatte ich das Gefühl, das kann er gut. Der ist natürlich auch sehr wortgewandt, hat man ja schon gesehen, als er auf die Bühne gekommen ist vorher und so eine Einleitung gemacht hat. Ja,
ja, ist auch, also ich fand es schön, dass schon der Humor kurz erwähnt wurde, weil das wird bei ihm gern unterschlagen.
Er hat sogar gesagt selber, ne? Ich habe das auch witzig gemacht, ihr dürft lachen.
Ja, ja. Ich finde, dass uns da die Erlaubnis gegeben wurde, war ja sehr freundlich.
Ja, ja, nein, er ist auch ein Entertainer auf der Bühne auf jeden Fall. Mhm. Aber ich finde, die Filme auch fast immer gibt es was zu lachen auch. Und was ihr da beschreibt, das ist jetzt sehr spannend im Verhältnis zu dem Gesamtwerk auch, also von ihm, weil die
was er ja auch eigentlich alles hier zeigt.
Genau, ne? Das werden ja alle Filme gezeigt. Und der Punkt ist, dass dieses Gefühl von, auf was will er eigentlich hinaus, genauso wie dieses Gefühl ist, da ist jetzt plötzlich schon was erzählt und du hast gar nicht gesehen, wie es entstanden ist. Also eigentlich, es fehlt nicht nur ein Establishing Shot, es fehlt eigentlich die komplette Exposition, Narrativ.
Ja.
Und das ist eine seiner Haupt-Traits, kann man so sagen. Das, so arbeitet er und das ist dann manchmal eine Herausforderung, weil dadurch baut sich auch eine Grenze auf, also kann man nicht immer so mitfühlen. Aber das macht es auch, man wird gezwungen zu sehen, das Bild wirklich zu verstehen und das kann auch sehr, sehr bereichernd sein. Deswegen, er ist auch ein Regisseur, den man unbedingt im Kino sehen muss, weil zu Hause ist es zum Teil anstrengend, kann ich sagen.
Er ist ein Montagekünstler auch in Teilen, oder? Ich habe bei Sachen wie Sunset Song immer das Gefühl gehabt, das sind so welche, die sich darin gefallen, so einen Fluss zu entwickeln und vor allen Dingen nicht mehr irgendwann das Einzelbild zu haben, sondern zu sagen, so folgen die Dinge aufeinander und das ist das Entscheidende. Das ist hier vielleicht ein statischerer Film als er. Ich hatte vorhin ich glaube Christian und jemanden, den wir noch getroffen hatten, Pascal, erzählt, mein Eindruck war, das fühlt sich in manchmal auch so wie der beste Filmemacher einer Generation an, die von einer jüngeren, frischeren abgelöst wird. So der Beste von Papas Kino war irgendwie so mein Eindruck bei Terrence Davis vielleicht im Ganzen.
Aber er war ja schon so, als er angefangen hat.
Also er war immer ein bisschen veraltet.
Immer, naja, das ist, ich weiß nicht,
altmodisch.
Man kann das so bezeichnen, man kann aber auch sagen, dass es eigentlich, weil ich finde eben schon, dass es sehr, sehr individuell ist und das gibt es wirklich sehr selten. Also vielleicht jetzt in Benediction weniger als in anderen Filmen, aber
das stimmt. Mir fällt niemand ein, wo ich jetzt sagen würde, der ist wie er.
Genau. Ja. Also manche sagen James Ivory oder sowas, aber das finde ich gar nicht, ehrlich gesagt.
Das ist zum Beispiel nochmal viel mehr dieses Historienkino, das so beige und tonnenschwer auf uns lastet. Mhm.
Genau.
Ja, das hat hier eine starke Leichtigkeit, ja.
Ja, und bei ihm ist, also genau, da hast du Er steckt halt vielleicht, es gibt diesen Bill Douglas im britischen Kino, ein schottischer Regisseur, der ist da noch mit den frühen Filmen sehr vergleichbar, der hat auch so Familiengeschichte, aber die Ästhetik von Terrence Davis, diese Überblendungen, dieses Spiel mit eben, wie er sagt, diesem Fluss, einem Fluss, der auch wieder stehen bleibt und dann auch das Vergessen und Erinnern, er ist ein Philosoph auch der Erinnerung, so würde ich es auch bezeichnen. Und deswegen arbeitet er dann auch mit Archivmaterial und das passt dann auch gut zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, als ein Thema des Festivals. Also ganz stark Erinnerung und wie man damit arbeitet.
Ihr habt ganz viele Sachen gesagt, wo ich immer gedacht habe, das wäre eine gute Überleitung jetzt zu Atlantide, das wäre eine gute Überleitung. Einmal das Alte und das Junge, dann irgendwie der Fluss natürlich und so weiter. Und ich will den Film mal kurz erwähnen. der ja auch in Venedig gelaufen ist, weil er in Venedig spielt. Atlantide, Atlantis heißt das übrigens auf Italienisch, wusste ich gar nicht, von Yuri Ancarani, der vorher auf die Bühne gekommen ist, sehr wortkarg war und dann nur gesagt hat, for me this movie is a psychedelic experience oder sowas. Und man hätte auch denken können, das ist jetzt Denis Villeneuve, der Dune vorstellt. Und ich dachte, ey, ein paar Shots in Atlantide fand ich weitaus stärker als das, was Denis Villeneuve da irgendwie für Millionen in der Wüste gemacht hat. Ich fand den unfassbar gut, diesen Film, und vor allem beeindruckend, aber auch manchmal bin ich ja so ein Freund von High Concept oder gutem Konzept. Ich fand Army of the Dead schon zum Beispiel furchtbar, aber Leute müssen nach in Las Vegas gegen Zombies kämpfen, gutes Konzept, und Leute pimpen ihre Speedboote auf in der Bucht von Venedig, ist einfach etwas, an das habe ich noch nie gedacht, und das ist einfach total spannend eigentlich. Es geht hier um ja so einen jungen Mann, der, ich glaube, mit seinem Vater da eigentlich so auf dem Feld arbeitet, nicht so eine richtige Perspektive im Leben hat, und wir sehen am Anfang so einen Shot, wie er da irgendwelche Rüben aus dem Boden raussticht, und im Hintergrund fährt jemand mit so einem halt wirklich, also die haben so auch so Unterbodenbeleuchtung an diesen Booten und hören dann halt super laut Trap-Musik und sowas und fährt immer so, ja, eigentlich Donuts im Wasser halt so hinter ihm rum, und deswegen sagt sein Vater oder sein Onkel, der das sagt, so, ja, du, da musst aufhören mit dem Speedboot fahren und so weiter, und dann ist der Propeller kaputt.
Das sagen mir immer alle.
Man ist ein bisschen an Voll Normal erinnert, wo ein Auspuff geklaut wird. Das ist hier auch so, dass dann ein Propeller von einem anderen Speedboot geklaut wird, und wir sehen diese Kultur, und ich finde, zwei Sachen sind eigentlich interessant. Der Film heißt ja auch Atlantis. Einerseits diese Mensch-Natur-Gegenüberstellung, also Venedig vielleicht als Atlantis, also die Stadt, die versinkt oder sich im Versinken befindet. Wir haben den Klimawandel, wir haben eine Szene in diesem Film, wo die Jugendlichen oder jungen Erwachsenen so eine Party feiern an so einem Steg. Und wir sehen, fast eigentlich wie ein Terence Davis-Shot, auch diese großen Kreuzfahrtschiffe vorbeifahren. Und wir sehen gar nicht, wo fangen die an und wo hören die auf. Und das, denkst, das muss sich tatsächlich ein bisschen mit Dune vergleichen. Man denkt fast, das ist im Weltraum oder das ist ein Sternzerstörer oder irgendwas, was da vorbeifährt. Also du siehst dann auch richtig, oben sitzen sie an Deck und essen und die anderen sind auf ihren Zimmern und so weiter. Und du hast das einmal, also diese Menschen, die eigentlich die ganze Zeit in der wunderschönen Natur sind, aber sich mit diesen Booten halt darüber bemächtigen. Und dann gleichzeitig diese Uraltstadt Venedig, die wir natürlich schon 100.000 Mal in allen möglichen Filmen gesehen haben. Aber wenn man selber halt auf dem Festival war, auch immer denkt, das kenne ich eigentlich schon. Und dann geht es eigentlich um eine kleine Geschichte da. Man denkt immer, wann fängt eigentlich das Rennen an? Aber das Rennen sehen wir eigentlich nie. Also dieses große Rennen, auf das das hinausläuft. Und dann nimmt der Film eine Wendung und wir denken, der ist vorbei. Und dann traut sich Ancarani zu sagen, ich lasse den Film jetzt so enden wie 2001. Und das fand ich irgendwie relativ cool, die Entscheidung. Ich habe aber auch auf Letterboxd gelesen, ganz viele finden das super prätentiös und er hat keinen eigenen Stil und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, jedes Mal, wenn dann ein Speedboot langgefahren ist und ich dachte, das habe ich jetzt schon mal gesehen, dann wurde es auf einmal eine Verfolgungsjagd oder dann ist wieder was anderes erzählt worden. Und dann dachte ich, ich bin, weiß ich nicht, in Louisiana in den Swamplands oder sowas. Also ich fand das unglaublich witzig und gut zusammengestellt. Die bösen Ganoven essen die ganze Zeit Kinderpingui und so. Und ich hatte da eigentlich den Spaß meines Lebens mit diesem Film. Also eine ganz große Empfehlung. Und ich glaube, das ist auch ein Film, den man, wir haben kurz mal die Hipster angesprochen, den man so einem deutschen Großstadt-Hipstertum auch ganz gut verkaufen könnte eigentlich so. Also ich war da sehr überrascht.
Finde nett, dass du für die Verleiher schon überlegst, was so die vielleicht die Vermarktung angeht und so.
Naja, das, also in Leipzig kann er laufen.
Sehr zuvorkommend von dir.
Ja.
Leipzig-Ost-Phänomen.
Genau. Hast du den gesehen, Patrick?
Ja, ich habe ihn gesehen, ja. Also ich finde deine Beschreibung eigentlich sehr spannend. Ich natürlich, was da sehr spannend ist, wenn du Dune oder solche Sachen sagst, dass der Film natürlich also Dinge beschreibt, die es ja so gibt.
Ja.
Also, und das ist das.
Aber man hat die auch schon mal gesehen in Venedig,
ja.
So langfahren, aber dass das so eine richtige Kultur ist.
Das war mir auch völlig
irgendwie
unklar. Aber auch, das liegt auch ein bisschen an dem, wie er das filmt. Er hebt es ja in so einen fast Unwirklichkeitsraum rein,
ja.
Und dadurch bekommt es dann eine ganz eigene Dynamik. Also ich bin da bei dir. Ich finde musikalisch auch wahnsinnig interessant, also die Art, wie mit Musik gearbeitet wird und Bild.
Vor allem dachte ich erst, weil der Film ja, dann denkt man jetzt, der kann ja jetzt irgendwie so teuer nicht gewesen sein und wir hören halt die ganze Zeit Trap, aber singt nie oder rappt nie jemand, und dann dachte ich, ja, dann haben sie vielleicht irgendwelche Stock-Songs genommen oder sowas, bis der dann schneidet halt in so einen von diesem Speedboot mit so einer Plane drüber, zwei Jungs, die trinken irgendwie Cola und essen irgendwie fünf Kinder Pinguin hintereinander und rappen halt so in die Kamera dann halt so diesen Song, und ja, das fand ich schon wahnsinnig witzig. Gute, auch eine coole stilistische Entscheidung. Er kriegt dann irgendwann aufs Maul, er wird verprügelt, und das sehen wir aber nicht, sondern wir sehen nur so eine Szene, wie so 4 Minuten lang oder sowas, die Ganoven in so einer Ecke stehen und alle so Schattenboxen eigentlich machen, und dann wird darüber geschnitten. Also ich fand es aber einfach ein großer Spaß, und der lebt auch von der Thematik und davon, dass wir so eine Stadt nochmal ganz anders halt sehen und sich dann ertraut, in so psychedelische zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, er will zu viel, er ist in seinem Stil noch nicht gefestigt und sowas, aber ich mag das eigentlich, das so
hat auch einen Kunsthintergrund, also das, also der Regisseur, also man merkt das auch, er kommt aus der Kunstszene und das ist, glaube ich, sein zweiter Film und okay. Das ist er verbindet da Elemente, so würde ich es einfach beschreiben.
Ja, du hattest mich heute Morgen, als du mir beim Frühstück von dem Film erzählt hast, bei diesen Speedboats eigentlich schon, dem Pimpen und so, das war für mich so ein schönes abseitiges Szenario, dass ich dachte, okay, den muss ich auch noch irgendwann sehen.
Dann lass uns doch noch mal kurz über die Retrospektive sprechen, aus der ihr auch einen Film, den Eröffnungsfilm, glaube ich, gesehen habt.
Na, aus einer der Retrospektiven, ich meine, Terence Davies zum Beispiel, stimmt, wurde ja schon erwähnt, wird ja im Ganzen gezeigt, aber eine widmet sich Film as Subversive Art von Amos Vogel, wie vorhin schon angesprochen worden ist.
Das ist die, also es gilt als die Hauptretrospektive. Okay. Also das ist das, was wir hier Retrospektive nennen. Genau, das ist dieses, normalerweise, das kann auch, das waren in den letzten Jahren zum Beispiel mal John Ford oder Chantal Ackermann, dann merkt man es, weil dann sind es sehr viele Filme. Dieses Jahr ist es relativ klein.
Und eine Frage kurz, ihr nehmt nur Filme, die in dem Buch Erwähnung finden oder ihr geht tendenziell eher in diese Richtung und fragt, was ist das subversive Kino, was bricht heute noch mit Normen, mit Erwartungen, was transzendiert das, was wir von Kino kennen?
Also die Idee war die folgende, also ich schilder jetzt die Idee, die sozusagen auf, das ist ein gemeinsames Projekt dann von Eva San Giorgi, also hier die Direktorin von uns und dem Österreichischen Filmmuseum mit Michael Löwenstein und Juri Meden. Und da ist die Idee folgende, man hat 6 Kuratoren weltweit eingeladen, die die jeweils Programme zusammengestellt haben mit der Ansage, es müssten subversive Positionen sein zum Kino und alle diese Positionen müssen nach 1974 sein, weil da ist dieses Buch, dieses berühmte Buch von Amos Vogel, das sehr, sehr einflussreich ist. Vorhin hieß es mal, warum ist Wien so cinephil? Amos Vogel ist zwar nach New York ausgewandert oder er musste auswandern, weil er ein Jude war, in der Verfolgungssituation. Und trotzdem hat sein Werk hier einen extremen Nachhall bekommen. Ein Werk, wo es darum geht, zu schauen, wie kann man das Kino eigentlich auflösen, aufweichen aus diesen immer gleichen Formen, diesen bürgerlichen Formen, wie kann man Leute schocken auch, wie kann man da ein bisschen rauskommen, und er hat eben angefangen, diese Position zu entwickeln in einem sehr, sehr, es ist eigentlich als Buch, als Text gar nicht so lesenswert, aber da ist eine Liste an Filmen und Programmen, die einfach einen sehr einflussreichen Gestus haben.
Genau, und wir hatten überlegt, Lukas, dass wir machen ja so Formate für Leute, die Katz finanziell unterstützen, und in der nächsten Mailberg-Folge da mal drüber zu sprechen, auf jeden Fall auch über das Buch.
Genau, einfach weil jetzt auch das so präsent ist in der Festivallandschaft, weil jeder da in irgendeiner Form sich mit auseinandersetzt, das schien mir einfach sehr lohnenswert, auch gerade in dieser Listenhaftigkeit, weil man, Listen sind immer ein Angebot zum Weiterdenken. Der Punkt, der hier zuerst gesetzt worden ist, war von Koji Wakamatsu, zu einem so der größeren Namen der japanischen Neuen Welle in den 60ern und 70ern. Mhm. Mit Pool Without Water ist, glaube ich, der Verleihtitel, der dann irgendwie hier viel gewählt worden ist. Der japanische Titel wurde hier angeführt, den habe ich jetzt nicht präsent. Aber es ist eine relativ, also die Geschichte ist eigentlich nicht erwähnenswert. Es geht um einen Mann, er ist so eine Art Kontrolleur, er überprüft Tickets und er verhindert die Vergewaltigung einer jungen Frau, so indirekt, das ist so die Initiation. Und das führt ihn auf nicht näher geschilderten Faden dazu, dass er durch diese Stadt geht, des Nächtens Leute mit einem Gift, einem Gas, das wird mit einer Spritze so injiziert, durch Türen, durch Fenster, Frauen schlafen lässt, dann Sex mit ihnen hat, also sie vergewaltigt und ihnen dann oft noch Frühstück macht und dergleichen. Und das wird dann vielleicht noch unterbrochen von so verschiedenen Einzeleinstellungen. Man sitzt oft vielleicht in diesem titelgebenden Pool. Es wird oft Seifenblasen in die Luft geschleudert. Hast du diesen Film jetzt zum ersten Mal in dem Kontext gesehen?
Ja, ja.
Also ich muss sagen, dass ich auf dieses Thema, das all diese Regisseure so verbindet, dieses permanente, dieser sexuelle Übergriff, dass das auch so, wenn man genug davon gesehen hat, so eine repetitive Qualität bekommt, dass man das Gefühl hat, ja gut, das war euer Gedanke, wir bringen hier den Künstler und den Verbrecher zusammen, das ist für euch irgendwie etwas, das sind Positionen, die euch ähnlich erscheinen, weil sie beide gegen die Gesellschaft, wie sie besteht, existiert, aber das ist vielleicht eine doofe Frage, aber was hast du jetzt aus dem mitgenommen? Weil das ist so ein Schleifenfilm, und bei Schleifen frage ich mich immer, wo steht man am Ende da davon?
Ich nehme da weniger sozusagen was Intellektuelles mit, sondern tatsächlich einfach
solche Bilder?
Ja, einfach ein Gefühl von Wut und Freiheit vermischt, wie fast in jedem Wakamatsu-Film. Einfach dieses Gefühl, dass dass es da darum geht, dass eben diese Normen hinterfragt werden, ganz, ganz offensiv. Also tatsächlich ein fast schon plakativer, subversiver Film. Aber wir haben kurz vorhin auch schon gesprochen, das japanische Kino kann da auch ein bisschen anstrengend sein, finde ich manchmal, weil das ist politisch, historisch, macht das alles Sinn. Aber wenn man das im heutigen Kontext oft sieht, denkt man sich, es ist ein bisschen unangenehm, finde ich einfach. Diese Sexualität ist unangenehm.
Natürlich, aber auch mit voller Absicht. Und ich glaube, dieser Film kann sich definitiv auch über die Geschichte hinweg, seine Nervigkeit, dieses Gefühl, da ist ein Splitter vielleicht von einem Film, etwas, wo man sich dran reibt. Und das scheint ja nun auch die Intention dieser Reihe zu sein. Und das scheint mir zumindest programmatisch auch eine Richtung zu weisen. Also es gibt natürlich sehr viele provokante, kontroverse, subversive Positionen. Das war spürbar eine.
Ja. Das ist eine Frage, wenn wir uns auf heutigen Festivals bewegen, was kann subversiv sein? Ich glaube, das ist wirklich eine Frage, die man sich, wenn man jetzt auf Festivals unterwegs oder im Kino allgemein, sich wirklich stellen kann.
Gerade wenn Subversion eine Überschrift ist.
Genau. Und man kriegt es ja mit, was passiert, wenn passiert, was jetzt im letzten James Bond passiert ist. Das wird fast schon als subversiv aufgefasst von einer größeren Menge. Und das ist natürlich eigentlich völliger Bullshit, weil da geht es nur, also, dass es subversiv ist, ist Bullshit, weil da geht es ja eigentlich nach wie vor einfach darum, dass möglichst viele Karten verkauft werden. Das ist natürlich ein völlig anderes System. Aber natürlich ist es interessant, drüber nachzudenken.
Im japanischen Kino der 60er und 70er passiert das auch, aber in einem kleineren Rahmen. Da ist die Kinolandschaft komplett kollabiert und man hält nur noch mit solchen Inhalten halt tatsächlich irgendeine Form von Zuschauerschaft. Aber
wir müssen, genau, jetzt schnell ins Kino hier rein. Ganz kurz noch, ich fahre weiter von der Biennale morgen in den Urlaub. Das heißt aber nicht, dass Katz nicht weiterkommt, sondern Lukas, du machst weitere Festivalfolgen noch und auch noch unsere Folge zu Wes Anderson.
Hallo, ich bin die Urlaubsvertretung für Christian.
Und Patrick, Lukas, vielen Dank.
Danke.
Und ja, vielen Dank. Man hört euch hoffentlich nochmal hier von der Biennale.
Tschüss.
Ciao.